Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sie fahren Autorennen, spielen Football, Volleyball, Hockey, Sportangeln, machen Extremsport und vieles mehr. Sie alle haben eins gemeinsam. Sie sind starke Frauen, die in ihren Sportarten Grenzen brechen, erfolgreich sind und Top-Leistungen erbringen. Sie reden über ihren Sport und ihre Welt.
Liebe HörerInnen, in dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt und was darunter verstanden wird, sowie um Beispiele zu diesem Thema. Dies kann auf manche Menschen anstößig, verstörend, belastend oder sogar retraumatisierend wirken. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist.
Hallo und herzlich willkommen beim Lady Sports Talk. Powered by einfach nur Sport. Heute wieder mit mir, Sarah Rheinländer, und zu Gast habe ich Esther Gießen. Hallo Esther!
Hi!
Du bist heute bei uns mit einem ganz spannenden Thema, was gar keine Sportart ist, aber ein sehr wichtiges Thema, was in vielen Schichten, in vielen Gesellschaften aber immer noch tabu ist. Erzähl uns doch mal, warum bist du hier?
Ja, genau. Vielen Dank. Ich bin Referentin für Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport. Und im Rahmen dieser Funktion beschäftige ich mich eben mit Präventionsarbeit. Wie du schon gesagt hast, ist eben sexualisierte Gewalt ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Ein Problem, um das wir uns kümmern müssen und sollten. Und ja, genau. Ich tue das für den Bereich Sport, und zwar genauer gesagt für den organisierten Sport. Und ja, genau. Das vielleicht erstmal so als grundlegende Vorstellung von mir.
Ja, das ist hört sich sehr interessant an. Jetzt ist ja bestimmt sexualisierte Gewalt ein riesiges Thema. Könntest du einmal so eine Definition geben? Was fällt denn alles unter sexualisierte Gewalt?
Also sexualisierte Gewalt ist ein großer Begriff, ein Überbegriff, und wir nutzen auch die weit gefasste Form dazu. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auch in Schulungen oder so darüber spreche, dann kommt meistens raus, dass viele darunter eigentlich eher so diesen engen Begriff verstehen, sprich irgendwelche strafrechtlich relevanten Gewaltformen, wie jetzt die Vergewaltigung oder sowas. Und das ist aber nicht nur damit gemeint, das natürlich auch, aber es fängt tatsächlich schon bei leichten grenzverletzenden Verhaltensweisen an, die durchaus schon in den Bereich sexualisierte Gewalt fallen können, nämlich dann, wenn sie anzüglich sind, also zum Beispiel ein blöder Spruch, ein anzüglicher, irgendwelche Szenen, Gesten, Berührungen, die Grenze des anderen verletzen. Also fängt da für uns sexualisierte Gewalt an. Und das kann man tatsächlich gar nicht so einfach immer sagen, so, das ist jetzt genau der Moment, in dem sexualisierte Gewalt hier stattfindet. Das ist sehr stark davon abhängig, auch wie das subjektive Empfinden desjenigen, der das erfährt, ja, sozusagen ist. Und dennoch gibt es natürlich auch ganz klare Signale, Grenzen, wo wir davon sprechen, dass das in den Bereich sexualisierte Gewalt fällt. Und von dieser sozusagen Grenzverletzung geht es weiter zu Übergriffen. Das wären so Abstufungen, die man dann innerhalb von sexualisierter Gewalt treffen könnte, dass man sagt, das eine ist eine Grenzverletzung, das andere ist schon ein sexueller Übergriff und geht dann bis dahin, dass man eben einen Straftatbestand hat oder vorliegt, ja. Und allen gemein ist aber, dass eben nicht, wie man vielleicht auch denkt, es in erster Linie darum geht, sexuelle Bedürfnisse zu befriedigen von Seiten des Ausübenden, sondern dass es tatsächlich um Machtausübung geht, um Unterwerfung, um Ausnutzen von Autorität und Macht eben in dem Fall. Und das dann aber mit dem Mittel der Sexualität getan wird. Ja, also Menschen lassen sich eben besonders gut demütigen. Das Gefühl von Ohnmacht und Scham zum Beispiel kann besonders gut, in Anführungsstrichen, durch sexualisierte Gewalt ausgelöst werden. Und das ist tatsächlich das, was die TäterInnen wollen, ne? Was sie, was ihr Bedürfnis ist, was dahinter steckt. Die haben letztlich ein Bedürfnis, Macht auszuüben oder sogar noch weiter zu demütigen und wie soll ich sagen, Bedürfnis auch vielleicht jemanden zu quälen, ja.
Ich stelle mir das jetzt aus der Sportler- oder SportlerInnen-Sicht ganz schwierig vor, wenn ich jetzt einen Trainer oder eine Trainerin habe, die ja so anfängt, meine Grenzen zu verletzen, es aber eine super erfolgreicher Trainer, Trainerin ist, wenn ich jetzt da gegenspreche, schade ich doch eigentlich dann meiner Karriere.
Genau, also das, was du jetzt ansprichst, das sind eben bestimmte, sagen wir mal, sportspezifische Aspekte, die eine Rolle spielen, nämlich zum Beispiel die Abhängigkeit, die dann gegeben ist, wenn zum Beispiel ein Athlet, eine Athletin eine große Karriere vor sich hat, wirklich auch leistungsmäßig Sport betreibt und dann einen sehr guten Trainer, eine sehr gute Trainerin bekommt, sich da glücklich schätzen kann, zu einer ausgewählten Elite möglicherweise sich zählen darf und dann dummerweise sozusagen diese Person aber gewalttätig ist, sexualisierte Gewalt anwendet und dann kommen die ganz schnell in die Bredouille und also viele Betroffene berichten auch, dass sie sehr wohl früh festgestellt haben, dass das irgendwie unangenehm ist für sie, dass Grenzen überschritten werden, aber sie das ein Stück weit in Kauf genommen haben, weil sie gesagt haben, ich habe so viel investiert, ich habe so viel aufgegeben vielleicht auch für diesen Weg und ich kenne nur diesen einen Weg, ich brenne für meine Sportart und so weiter, dass sie das tatsächlich über Jahre, Jahrzehnte dann in Kauf nehmen und unermessliches Leid teilweise tatsächlich erleben müssen.
Ja, ich denke mir, es kommt ja dann auch dazu, man sieht dann andere erfolgreiche Sportler und Sportlerinnen, die bei diesem Trainer waren, die zwar im Nachhinein dann, wenn die Karriere beendet ist, dann mit ihren Geschichten rauskommen, aber wo man denkt, boah, diejenige hat es bei ihr so weit gebracht, und ihr geht's doch gut.
Mhm.
Und irgendwann kommt das dann raus und dann merkt man, okay, die hat das Gleiche durchgemacht wie ich. Das finde ich ist immer so, da denke ich mir dann immer, das hat irgendwie so einen komischen Beigeschmack. Mir geht's nicht gut, der Trainer, die Trainerin tut mir nicht gut, aber ich will das unbedingt machen. Ich schätze mal, da setzt dann auch die Prävention an, dass man da dann...
Ja, also die Prävention setzt eigentlich viel früher an und viel breiter an, aber es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel auch vielleicht die Annahme, dass die Leistung zum Beispiel abfällt, wenn jemand sexuell missbraucht wird oder eben Gewalt erfährt, das ist nicht unbedingt der Fall. Das kann sein, also wie sich das dann äußert bei den Betroffenen, das kann sehr unterschiedlich sein. Aber es gibt tatsächlich auch die Folge, dass der Mensch sich umso mehr, umso stärker auf seine Leistung sozusagen konzentriert, fokussiert und die Leistung dann tatsächlich besser wird oder noch perfektionierter sozusagen derjenige sich so versteift auf das, was er tut oder sie tut und Deswegen kann man das von außen tatsächlich gar nicht unbedingt immer so gut erkennen. Dann sprechen wir auch von geschlossenen Systemen im Bereich eben Leistungs- und Spitzensport. Das heißt, wir haben da eben Kaderathletinnen, die sehr abgeschlossen für sich zusammen untergebracht sind, sehr viel Zeit miteinander verbringen, kaum Kontakt zur Außenwelt, zu Freunden, die sozusagen von externen da mal einen Blick drauf werfen oder mit denen man sich mal austauscht oder so gibt. Und das ist tatsächlich auch eine Gefahr, die man festgestellt hat, wo eben jahrelang tatsächlich, jahrzehntelang teilweise diese Möglichkeiten für den Täter, die Täterin besteht, zu schalten und zu walten, wie er oder sie will und teilweise auch ganze Gruppen dann dominiert und die Macht ausgeübt wird. Also, weil manchmal, finde ich, sagt man ja auch so als Eltern, wenn man seine Kinder dann in den Sportverein gibt, naja, es ist ja immerhin eine Gruppe, ne, oder sowas. Aber auch eine Gruppe ist nicht unbedingt davor gefeit, dass sie da sozusagen Opfer von sexualisierter Gewalt werden kann, wenn bestimmte Vorarbeiten geleistet wurden vom Täter, von der Täterin. Und das ist jetzt vielleicht das, was du eben so, oder was du jetzt erfragt hast Richtung Präventionsarbeit, was genau würde das eigentlich umfassen? Und du hast jetzt hauptsächlich ja gerade so Richtung Leistung und Spitzensport gefragt, aber wir müssen das eigentlich auf den gesamten Sportbereich, auf das Sportsystem, auch Breitensport, den organisierten Sport insgesamt betrachten. Und so gibt es da eben unterschiedliche Felder für Täter, Täterinnen, die interessant sind, ja. Und das ist, bezieht sich eben mitnichten nur auf den Leistungssport, ja. Und das ist eben tatsächlich auch größer, als man vielleicht erstmal so angenommen hat oder das für wahrhaben wollte. Und das, denke ich mal, ist auch im Moment medial, ne, kommt das immer mehr an die Gesamtbevölkerung heran, dass man einfach feststellt, nee, das ist natürlich ein Thema im Sport, so wie es eben in jedem anderen gesellschaftlichen Kontext, in dem Kinder und Jugendliche sich aufhalten, immer eine Rolle spielen wird. Also das, diesen Drops müssen wir quasi lutschen, dass das so ist, dass wir überall dort, wo Kinder und Jugendliche sich aufhalten, eben leider auch sich Menschen von angezogen fühlen, die mit unlauteren Absichten unterwegs sind, die eigentlich nur die Intention letztlich haben, sich dort Kinder auszusuchen und dann ihre Bedürfnisse sozusagen zu befriedigen, ja, und dann das nur vorgeben, ne, dass sie Trainer werden wollen oder Trainer sind und Kinder sozusagen trainieren wollen. Aber ich möchte vielleicht ganz kurz an der Stelle auf jeden Fall nochmal in den Vordergrund stellen, dass grundsätzlich natürlich das Sporttreiben im Verein einen großen Mehrwert bietet für Kinder, ne? Das ein großes Potenzial bietet zur Entwicklung, zur Förderung von Kindern und Jugendlichen und auch von Erwachsenen, sich gesund zu halten oder auch der soziale Aspekt, ne, Menschen kennenzulernen, gemeinsam etwas zu erreichen, Ziele zu verfolgen, Durchhaltevermögen zu üben und so weiter. All diese positiven Aspekte, die eben das Sporttreiben im Verein, in der Gemeinschaft sozusagen bietet. Und dieses Potenzial, das ist unschätzbar wertvoll. Und die überwiegenden TrainerInnen sind natürlich mit guten Absichten unterwegs und sind hoch engagiert, zum Teil auch ehrenamtlich, unermesslich engagiert. Und dennoch ist es so, dass uns klar sein muss, dass eben leider auch Menschen Zugang zu diesem System finden und die einfach andere Absichten haben, schlechte Absichten. Und deswegen kann ich Eltern zum Beispiel an der Stelle auch nur ans Herz legen, darauf ein wenig zu achten, wie ist denn der Sportverein, in den meine Kinder zum Beispiel gehen, in dem meine Jugendlichen unterwegs sind, wie ist der eigentlich aufgestellt? Haben die ein Schutzkonzept? Wie ist überhaupt allgemein der Umgang, wie ist die Atmosphäre so miteinander? Ne? Das nicht... als sozusagen sicheren Ort per se zu sehen. Ein gesundes Misstrauen ist, glaube ich, immer gut, ja, egal in welchem Kontext wir unterwegs sind, soll aber nicht dazu führen, dass man natürlich jetzt total verschreckt sein Kind aus jeglichem Kontext herauszieht, ja, und weil dann müsste man es konsequenterweise ja auch aus der Schule nehmen, aus der Kita, aus sämtlichen Gruppen, ja, Konstellationen oder dem Musikverein, ne? Also genau, ja. Aber man muss sich einfach vergegenwärtigen, dass Täter, TäterInnen den Zugang zum Sport relativ leicht finden können, ja. Vielleicht auch nochmal anders, wie das jetzt im Bereich Schule oder Kita oder so ist, weil man relativ schnell eben einen Übungsleiterschein zum Beispiel erwerben kann und teilweise muss man das ja noch nicht mal, je nachdem, wie der Verein zum Beispiel auch seine Einstellungskriterien da hat, ja. Ich habe jetzt so ein paar Punkte eben, ne, angesprochen, die zum Beispiel eine Rolle spielen, wenn man dann schaut, was wäre wichtig als Schutzkonzept, als Schutzfaktoren, um die Räume eng zu machen, dass eben nicht die falschen Leute Zugang finden zu meiner Organisation. Und das ist eigentlich die Hauptfrage immer, dass man sozusagen bei der Präventionsarbeit in Zusammenarbeit mit dem Verein dann, also ich als Beratende mit dem Verein, sozusagen dann überlege, wie können wir die Räume bei uns so eng machen, dass wir das Risiko minimieren, dass solche Menschen bei uns keine Chance haben, reinzukommen. Und ja, zu ganz verhindern, auf Null fahren kann man es leider nicht, weil die TäterInnen eben sehr häufig hochmanipulative Eigenschaften auch aufweisen und natürlich auch wissen, wie sie sich verkaufen müssen, damit sie letztlich Zugang finden. Aber es gibt schon einiges, was man tun kann, ja, um sich ein wenig zu schützen und auch TäterInnen abzuschrecken.
Ja, wow, du hast gerade schon ganz viel erzählt. Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz.
Du musst mich auf jeden Fall immer stoppen. Also alles, ich habe sehr viel dazu zu erzählen, obwohl ich auch nochmal anmerken muss, dass ich ja aktuell mich in Elternzeit befinde, also ganz aktuell quasi gar nicht im Job bin. Aber im Dezember geht's für mich dann wieder los. Und ich bin ja hier beim Start.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportbund Köln als eben Referentin angestellt und koordiniere dort das Qualitätsbündnis. Wo du mich vielleicht auch nochmal gleich zu befragst, ne? Was dann konkret meine Tätigkeiten beim Stadtsportbund Köln sind. Ja.
Genau. Bevor wir aber da eintauchen, würde ich sagen, gehen wir kurz in eine Pause. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Genau, Esther, du hast gerade eben gesagt, ich werde dich bestimmt nach deinen Aufgaben fragen. Also, was sind denn so deine Aufgaben?
Genau, ja. Also bei uns ist es so, innerhalb, ich muss groß anfangen und dann werde ich immer kleiner. Der LSB, der Landessportbund NRW, hat 2021 8 Stellen zur Koordinierung des Qualitätsbündnisses geschaffen. Und also wir haben es dort mit wirklich sehr engagierten Menschen zu tun, die wirklich Gelder erstmal versucht haben zu akquirieren und das auch erfolgreich gelungen ist, dass man die Präventionsarbeit, die dringend notwendig ist, in den vielen, vielen Vereinen in NRW, dass man die überhaupt leisten kann beziehungsweise unterstützen kann. Letztlich muss der Verein es dann immer selbst leisten, ne? Und eine von diesen 8 Koordinierungsstellen befindet sich eben in Köln und ich bin mit einer halben Stelle auf dieser Stelle. Und jetzt konnten wir diese auch nochmal ausbauen. Ich habe noch einen Kollegen und noch eine Honorarkraft tatsächlich, die wir auch losschicken können, weil ich sage jetzt mal nur für den Bereich Köln, ja, haben wir über 640 Vereine, Mitgliedsorganisationen, die theoretisch sich aufstellen können, sollen, möchten und die wir dann als Dienstleister sozusagen unterstützen. Ja, der Stadtsportbund Köln, um das nochmal vielleicht auch vorzustellen, ich finde, man kennt das nicht unbedingt immer so, diese Organisation im Hintergrund, ist ja die Dachorganisation aller Kölner Sportvereine und insofern sind wir Ansprechpartner für ganz viele Themen. Ja, da kommt dann Thema Inklusion Integration. Dann haben wir die Sportjugend, das sitzen. Wir bilden aus und qualifizieren Übungsleiter C, Lizenzen und so weiter. Also ganz viele verschiedene Handlungsfelder nennen wir das, die unter diesem Dach sozusagen verortet sind und vertreten sozusagen die Interessen des Sports hier in Köln, ja? Des organisierten Sports. Und ich als Referentin für Prävention sexualisierter Gewalt bin eben einmal dafür zuständig, über das Thema aufzuklären, zu informieren. Ich mache also zum Beispiel Informationsveranstaltungen für Vereine, damit man überhaupt mal in Kontakt kommt mit dem Thema. Dann berate ich Vereine und zwar von sozusagen dem kleinsten Format einer Erstberatung. Also zum Beispiel ein Verein möchte sich aufstellen, präventiv ein Schutzkonzept erstellen oder sich überhaupt erstmal erkundigen, was können wir tun für den Kinder- und Jugendschutz oder allgemein auch für den Schutz gegen sexualisierte Gewalt. Und dann würde ich sozusagen dazu eine Erstberatung vornehmen. Und wir würden mal so ein bisschen schauen, was hat der Verein vielleicht schon getan? Was könnte noch getan werden? Wie können wir den Verein sicher machen? Ne? Und dann ist eine weitere Baustelle die Qualifizierung. Wir bilden also zum Beispiel auch Ansprechpersonen aus, die ganz wichtig sind, dass sozusagen eine Person im Verein sich wiederum zuständig fühlt als Ansprechperson für das Thema sexualisierte Gewalt. Ja? Und dann machen wir aber auch Basisschulungen. Das sind quasi Sensibilisierungsschulungen für die gesamte Mitarbeiterschaft eines Vereins. Das heißt, wenn wir uns auf den Weg machen zusammen ins Geschäft kommen, der Verein und ich, dann würde ich entweder einen meiner BeraterInnen losschicken oder ich würde das selber machen und dann würde man dort eine Art Prozessbegleitung anfangen. Ja, es geht dann von so einer Basisschulung zum Beispiel über andere Angebote, die dann einfließen können, wie zum Beispiel eine Potenzial- und Risikoanalyse, die dann etwas aufwendiger ist. Das heißt, man würde einen internen Organisationsentwicklungsprozess durchlaufen als Organisation, wo dann unterschiedliche AkteurInnen aus dem Verein möglichst mehr perspektivisch, ist ganz wichtig an der Stelle, an einen Tisch kommen und sich überlegen, okay, wie können wir sozusagen dafür sorgen, dass die Räume eng werden für Menschen, die nicht hier hingehören? Was schützt uns? Wie könnte es aussehen, dass Kinder sich allgemein und Jugendliche wohlfühlen in unserem Verein? Also auch Partizipation, ne, und so weiter. Und das ist ein längerer Prozess. Über mehrere Einheiten, lohnt sich aber am Ende, finde ich, weil, also es macht mir auch am meisten Spaß, in dem Bereich dann intensiver mit einem Verein in Kontakt zu kommen und ins Gespräch zu kommen. Denn die Frage, die so allgemein über diesem Ganzen steht, ist viel größer. Da geht es darum, wie wollen wir eigentlich generell miteinander umgehen? Was wollen wir hier für eine Kultur leben? Und das ist auch tatsächlich der Anspruch von dem Qualitätsbündnis, welches wir sozusagen anbieten vom Landessportbund aus. und für die ich sozusagen eingestellt bin, ne, für dieses Qualitätsbündnis. Und ja, genau. Das so sieht das ungefähr aus, die Arbeit. Und dann ist aber ein vierter Punkt meiner Aufgaben, dass ich selbst auch Anlaufstelle bin. Das heißt also, man kann sich bei mir melden als Betroffene, Betroffener. Man kann aber auch als Verein sich bei mir melden zu ersten Fragen, Unsicherheiten, aufkommenden, ja, Problemen in Richtung Intervention. Ja. Ich würde dann auch eine Erstberatung machen, eine Ersteinschätzung und würde dann aber je nachdem weitervermitteln zu unseren KooperationspartnerInnen, zum Beispiel den Kinderschutzbund, das Kinderschutzzentrum Köln oder auch unsere Fachberatungsstellen, mit denen wir eben sozusagen zusammenarbeiten. Ja, das wäre jetzt hier in Köln Zartbitter e.V. oder Lobby für Mädchen oder eben der Kinderschutzbund. Wenn ich sozusagen dann zu der Annahme komme, okay, oder zu der Einschätzung, hier muss weiter folgend Fachberatung stattfinden oder auch ein Kind betreut werden mit seinen Eltern oder auch ohne seine Eltern, dann würde ich dahin vermitteln. Und dann gibt es aber intern beim LSB eben auch noch Menschen, die sich um Intervention kümmern, weil ich selber sozusagen diesen Interventionsprozess oder ja die Betreuung von Intervention dann nicht mehr weiter verfolge. Ne? Und das wären dann einmal eben Mandy of Zagzag und Dorota Saale. Das sind sozusagen auch meine Vorgesetzten dann beim LSB. Genau.
Ja, interessant. Jetzt hast du ganz viel so über deinen Tätigkeitsbereich gesprochen. Jetzt kommt mir die Frage, was sind denn Hürden, die du immer wieder in deinem Alltag kennenlernst? Ich stelle mir jetzt vor, dass vor allem die alteingesessenen Vereine häufig sagen, nö, hat seit, weiß nicht, 100 Jahren so geklappt, klappt jetzt auch noch weiter, wir brauchen nichts ändern. Und die neuen Mitarbeitenden, die sagen dann aber, nee, da muss was geändert werden. Und die wenden sich dann an dich und der Verein ist so gespalten, sage ich jetzt mal. Einige sagen, wir wollen da was machen und die anderen sagen, pff, bleib uns bloß vom Leib.
Ja, also da sprichst du was an, was auf jeden Fall auftritt, was auch zu meinem tagtäglichen Geschäft gehört, dass ich sozusagen mit Widerstand und Abwehr auch zu tun habe. Und das ist erstmal eigentlich eine zutiefst menschliche und auch verständliche Reaktion, muss ich sagen, weil nicht jeder hat tagtäglich mit dem Thema zu tun, so wie ich. Für mich ist das irgendwie ganz normal, ja, dass ich mich damit beschäftige. Und ich finde, ein Stück weit ist es auch so, dass ich den Anspruch auch habe, dass auch Menschen ein Stück weit mehr versuchen, dieses Thema zuzulassen, weil je mehr wir uns davon distanzieren, und das ist auch der Anspruch von Kerstin Klaus, unsere Kindesmissbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, sie sagt, wenn wir das Thema nicht an uns heranlassen, dann lassen wir die Betroffenen im Stich, weil dadurch entstehen ja einfach diese Tabuisierungen und dieses Phänomen, dass man sagt, nee, das gibt's doch eigentlich gar nicht, ne? Und die Verleugnung und die Negierung dieses ganzen gesellschaftlichen Problems. Und trotzdem kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass das natürlich erstmal sehr bedrohlich ist, emotional sehr auch Angst machen kann und man erst im akuten ersten Reaktion vielleicht auch einfach erstmal mit Abwehr und mit Abstand darauf reagiert. Und das nicht zulassen kann, den Gedanken nicht zulassen kann, dass das in der eigenen Organisation oder vielleicht noch extremer in der eigenen Familie möglicherweise ein Thema sein könnte. Ja, allein diesen Gedanken zuzulassen, tut weh. Das geht einem richtig an die Nieren, überhaupt das sozusagen auszuhalten, dass das so ist oder so sein kann. Ne? Und da müssen wir aber, finde ich, gesamtgesellschaftlich hinkommen, tatsächlich, dass wir sozusagen das aushalten, ja, dass das ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist. Und dann ist es so, dass wenn es gut läuft, dann kommen wir ins Gespräch, auch eben über diese Ängste zu reden und über diese Abwehr und ja, häufig sagen die Menschen, mit denen ich zu tun habe, ich will auf jeden Fall Kinder schützen und ich schreibe mir das eigentlich auch auf die Fahne. Ich weiß nur gar nicht so richtig, wo hier die Probleme liegen oder ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen und so weiter. Und dann kommt man aber ins Gespräch und meistens ergibt sich was daraus. Am meisten ergibt sich eigentlich aus der Sensibilisierungsschulung. Also dann, wenn ich oder meine KollegInnen sozusagen sensibilisieren für das Thema und auch TäterInnen-Strategien zum Beispiel mal erklären oder aufklären über diese Strategien, die eben über Beziehung funktionieren. Ja? Wenn einem dann mal klar wird, wie versteckt, wie leise, wie unauffällig diese Gewalttaten im Hintergrund passieren, dann kriegt man eine Ahnung davon, dass es vielleicht gar nicht so ein sicherer Ort ist, wie man so denkt, die eigene Organisation oder so. Und dass es durchaus Möglichkeiten gibt, dass Dinge ausgenutzt werden oder Gegebenheiten, Strukturen, Räumlichkeiten ausgenutzt werden können. Und dass man dann auch eine Motivation kriegt, zu sagen, hey, ich möchte das irgendwie klarer haben. Ich möchte klare Regeln, ich möchte klare Strukturen haben, damit das nicht so schwammig bleibt. Und Menschen, die dann genau auf diese Schwammigkeit hoffen, in Anführungsstrichen, die dann ausnutzen können. Ja? Genau, und ich muss aber sagen, gesamtgesellschaftlich hat sich unheimlich viel gewandelt. Also ich mache selten die Erfahrung im Kontakt mit VorständInnen, dass sie so generell das ablehnen, dass es irgendwie so gar kein Thema wäre oder so. Ja, die meisten sagen, ja, also alleine, ich meine, man kommt an dem Thema gar nicht mehr vorbei. Medial ist das so hochgefloppt, ja, dank der vielen mutigen Betroffenen, die sich auch geäußert haben dazu, ihre Geschichte sozusagen in der Öffentlichkeit auch dargelegt haben, um einfach den Schutz weiter voranzutreiben. Und dadurch ist das eigentlich jedem klar, Mensch, das ist ein Thema im Sport und zwar nicht nur im Leistungsspitzensport, da kommt das zwar noch mal häufiger vor, das wissen wir aus den Daten. Wir haben inzwischen eine große Studie mit Ergebnissen zu Häufigkeiten auch im Sport, die sicher im Sportstudie. Und deswegen ist es eigentlich jedem klar. Jetzt haben wir nur eine Besonderheit, vielleicht auch nochmal anders als eine Schule oder eine Kita das hat, dass viele Vereine im organisierten Sport ehrenamtlich aufgestellt sind. Das heißt, wir haben dann manchmal gar keine Hauptamtlichen, die sich in irgendeiner Art und Weise darum kümmern könnten. Das heißt, der Verein hat auch selbst wenn er motiviert ist, Barrieren, um auf deine Frage zurückzukommen, und Hürden zu überwinden, beziehungsweise, ja, es hat schon auch viel immer mit persönlichem Engagement zu tun. Ne? Dennoch habe ich persönlich den Anspruch, dass ein Vorsitzender, eine Vorsitzende eines Vereines sich seiner Verantwortung und auch seiner Verpflichtung, wir sind auch gesetzlich inzwischen mehr in der Pflicht sozusagen, Kinderschutz zu betreiben und seine Organisation eben aufzustellen, ein Schutzkonzept zu erstellen.
Ja, mega interessant. Jetzt habe ich die ganze Zeit gedacht, gibt es denn auch irgendwie eine Person oder gehört das vielleicht auch bei euch dazu, der oder die Vereine kontrolliert? Also wenn jetzt ein Verein sagt, so, wir haben hier etwas, da ist ein Fall aufgetreten, keine Ahnung, der Trainer hat sexuelle Gewalt ausgeübt, das ist uns jetzt aufgefallen und nach außen hin kündigen wir den jetzt und dann kommen immer wieder neue Sportler, Sportlerinnen rein und die sehen diesen Trainer aber trotzdem immer noch im Verein. Gibt's da irgendwie eine Kontrolle, dass die Sachen, die dann theoretisch gerichtlich veranlasst werden, so, dass die auch durchgeführt werden?
Also da sprichst du jetzt ein sehr heikles und wichtiges Thema aber auch an. Und zwar ist die Frage immer der Einflussnahme von uns auch, ne, auf Vereine sozusagen. Aber jetzt mal grundsätzlich ist es so, das Qualitätsbündnis das entwickelt wurde vom LSB mit seinen Bausteinen, 10 Bausteine, die dazugehören, fasst sich als Bündnis auf. Das heißt, wir wollen eigentlich partnerschaftlich mit den Vereinen zusammenarbeiten und in der Regel funktioniert das eigentlich auch sehr gut. Ja, das heißt, es ist eher so eine Beratung, ein Schulterschluss, den wir dann zusammengehen, wenn es um Intervention geht, dass man sagt, okay, wir schauen, was kann man rechtlich tun, dann gibt es eine Rechtsberatung auch, die wir in Anspruch nehmen können, weil jeder Fall ist für sich individuell. Also man kann das jetzt so pauschal gar nicht sagen, sondern man muss immer im Einzelfall schauen, was genau liegt hier vor, ist das überhaupt ein Straftatbestand und so weiter. Dann ist es auch immer ganz wichtig, dass die Kontrolle über die weiteren Prozesse, die stattfinden im Rahmen der Intervention bei der Betroffenen, dem Betroffenen selbst bleibt. Das heißt, dass die Person selber entscheidet, jetzt möchte ich eine Anzeige schalten oder noch nicht, jetzt möchte ich dies, jetzt möchte ich jenes und immer sozusagen im Idealfall sozusagen in einer guten Kommunikation, in einem guten Austausch zwischen der Ansprechperson, die idealerweise vor Ort wäre, sozusagen der Fachberatungsstelle, die dann auch mit im Boot ist, ja, die man sich kostenfrei und jederzeit zur Verfügung, zur Hilfe nehmen kann. Und natürlich kann es aber passieren, dass Vereine andere Bewertungen sozusagen, ne? Also der Vorstand kommt zu einer anderen Bewertung als ich zum Beispiel oder als die Fachberatungsstelle und dann ist es natürlich die Frage, wie geht's weiter, ne? Es gibt auch eben tatsächlich dieses Phänomen des Vereinshoppings, ja, was tatsächlich ein Riesenproblem ist, weil wir da rechtlich gar nicht so einfach Handhabe haben. Aber es ist tatsächlich so, dass innerhalb des LSB da wirklich sehr engagiert dran gearbeitet wird, dass man diese Probleme versucht zu lösen. Also ich kann da nur Martin Wonig und Dorota Saale, aber auch Mandy of Zagzag nennen, die sich da engagieren, dass man gerade für solche Themen Lösungen findet, aber rein rechtlich ist das manchmal gar nicht so einfach. Ja? Ich sage jetzt mal zum Beispiel, ein Trainer fällt auf, ja? Der Verein kündigt den, weil er zum Beispiel in seiner Satzung drinstehen hat, dass sie sich für den Kinderschutz einstellen und dieses Verhalten dieses Trainers nicht mit dem Kinderschutz vereinbar war, ne, und es auch keine andere Lösung gibt an der Stelle, außer sich zu trennen von diesem Trainer, dann hat diese Organisation das Problem für sich sozusagen gelöst. Das heißt aber nicht, dass dieser Mann, diese Frau sich in einem anderen Verein dann wieder bewerben könnte, denn sie hat ja einen Trainerschein, ja? Oder was weiß ich. Und da sind wir auch im Kontakt mit den Fachverbänden, ja, weil die geben ja auch Trainerlizenzen raus. Wir machen ja die ÜLC-Ausbildung zum Beispiel. Und dann aber jetzt, ne, wenn ich jetzt den Tennistrainer gemacht habe oder so, dann ist das ja der Fachverband, ja, ne? Der Tennisfachverband, der dahinter steckt. Das ist ja so ein duales System im organisierten Sport. Das muss man vielleicht noch zum Verständnis dazu sagen. Und auch die müssen sich sozusagen auf Verbandsebene überlegen, wie gehen wir mit solchen Fällen um? Entziehen wir denen zum Beispiel die Lizenz? Aber dann muss auch eindeutig was nachgewiesen worden sein. Und das ist eben unser großes Problem, dass vieles eben gar nicht so einwandfrei nachgewiesen werden kann. Und wenn die Person selber für sich aus guten Gründen sagt, ich möchte gar keine Anzeige erstatten, das heißt, es liegt dann noch nicht mal eine Anzeige vor, ja, oder das Verfahren wurde eingestellt mangels Beweisen und so weiter, ne? Dann kann man ganz schlecht ja der Person irgendetwas nachweisen. Und wenn ich dann sozusagen hingehe und aber mein Nachbarverein ganz offen vor diesem Menschen warne, dann bin ich auch schnell in dem Bereich der Verleumdung. Ja? Allerdings muss ich sagen, dass ja, es doch auch Möglichkeiten gibt zu sagen, naja, schaut euch doch mal, überlegt euch doch mal, bei uns wurde ein Trainer entlassen und keine Ahnung, ja, schaut einfach, seid aufmerksam beim Bewerbungsgespräch oder was weiß ich, ja. Dass man vielleicht schon so eine kleine Brücke baut, ja, weil meine Meinung ist einfach, dass wir das unterbrechen müssen, dieses Verein.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Hopping, ja, das gibt nämlich TäterInnen das Schlupfloch, dass sie quasi über Jahrzehnte immer wieder sozusagen den Verein wechseln und ja, weiter Gewalt und Zugang ausüben und Zugang zu Kindern bekommen.
Ja, das auf jeden Fall. Jetzt haben wir wieder ziemlich lange geredet und ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause, um das alles zu verdauen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt hast du uns ganz viel erzählt über die Tätigkeiten, die du machst und was als sexualisierte Gewalt im Sport definiert wird. Jetzt wäre es mal für mich interessant, wie bist du überhaupt ja zu diesem Job gekommen? Also was war dein Weg? Warum genau dieser Job?
Ja, also ich bin tatsächlich über Umwege auf diesen Job gekommen und bin aber sehr, sehr froh, dass ich jetzt da gelandet bin und finde es einen sehr, sehr spannenden und abwechslungsreichen Job und gehe da wirklich drin auf. Es ist eigentlich so, ich bin Sportwissenschaftlerin war jahrelang in der Sporttherapie unterwegs. Ich bin also Bewegungstherapeutin. Und zwar habe ich mich im Studium und auch in der Ausbildung lang zur Bewegungstherapeutin auf die Behandlung von psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen spezialisiert und war jahrelang in diesem Kontext unterwegs. Da habe ich zum einen Kontakt gehabt zu Menschen, die sozusagen auf Täterseite auch sind, zum Beispiel psychisch kranke StraftäterInnen, nämlich war ich in der Forensik, ich war aber auch in Suchteinrichtungen unterwegs und auch in Allgemeinpsychiatrien und da habe ich dann auch natürlich Kontakt mit Betroffenen gehabt, ne? Da wurde mir auch die andere Seite dann nochmal so bewusst oder was das mit Menschen macht und oder machen kann, auch Richtung Traumafolgestörungen und so weiter. Und so kam ich indirekt immer mal wieder in Kontakt mit diesem Thema, ohne ja, dass ich jetzt gezielt irgendwie in dem Bereich unterwegs gewesen wäre. Und dann habe ich so einen kleinen Ausflug im wissenschaftlichen Bereich gemacht. Genau, und habe dann aber gemerkt, nee, ich muss unter Leute, ich muss irgendwie so in die direkte Interaktion, ich liebe es, auch jetzt die Kombination zu haben zwischen Schulung, Beratung, einfach so was Kommunikatives auch im Job zu haben, ne? Und habe dann, ja, das war 2020, gab es ein Hearing von dem UBSKM, also der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, ein etwas sperriger Begriff, ja, von der Regierung. Und die haben damals die Kommission mit Frau Professor Dr. Andresen einen Aufruf geschalten und eine Veranstaltung gemacht zum Thema sexualisierte Gewalt im Sport. Und haben mutige erste sozusagen Betroffene gesprochen, was mich tief beeindruckt und berührt hat persönlich. Und ich war nicht persönlich dort vor Ort in Berlin. Es war mitten im Lockdown. Aber ich habe sozusagen, also das war teilweise so Videosequenzen, die man dann im Internet sich anhören und abrufen konnte. Und da bin ich irgendwie drauf gestoßen. Und da war unter anderem auch Frau Professor Rulofs mit einem Vortrag. Und sie hat dort auch ihr Projekt Voices mit vorgestellt, wo eben Betroffene zu Wort kommen. Und sie hat diese Zitate so vorgetragen und auch ein paar Zahlen aus der Safe Sport Studie von 2016 nochmal da aufgeworfen. Und das hat mich so bewegt. Ich habe in dem Moment für mich so, glaube ich, die Entscheidung getroffen, okay, ich muss in diesem Bereich, ich muss mich hier engagieren. Das ist so, das hatte so einen Aufforderungscharakter für mich, dass ich dann gedacht habe, nee, das ist das, wo ich hin möchte. Und dann bin ich gewechselt, jetzt quasi in die Präventionsarbeit und nicht mehr therapeutisch unterwegs, muss aber sagen, dass mir dieser therapeutische Background durchaus sehr hilft, auch im Verständnis und in der Kommunikation. Und auch in der Vermittlung des Themas, ne? Genau, ja, so ist das gekommen. Und dann hat der Stadtsportbund eben die Stelle irgendwann ausgeschrieben gehabt und dann war das perfekt, ne? Hier in Köln, ich lebe in Köln und das war dann genau meine Stelle.
Ja, cool. Ich meine, warum du immer noch dabei bist, ich glaube, das hat man jetzt übers Gespräch gehört. Du bist einfach mit vollem Eifer, mit vollem Herz dabei.
Ja.
Jetzt hast du eben erzählt, du bist Mutter. Jetzt hast du diesen Background mit deiner Arbeit und bist ständig mit sexualisierter Gewalt im Sport zu tun und bist da ständig in Berührung. Machen deine Kinder dann auch Sport? Und du auch?
Ja, also ja, wir machen Sport. Ich mache Sport. Meine Kinder machen Sport. Ich bin also auch im organisierten Sport sozialisiert. Ich bin so aufgewachsen, ne? Ich habe Handball und Tennis gespielt als Kind und Jugendliche und habe dort überwiegend gute Erfahrungen gemacht. Und muss sagen, also fast jede von uns, gerade auch Frauen, muss man sagen, haben, glaube ich, Erfahrungen im Bereich sexualisierte Gewalt, zumindest was den grenzverletzenden Bereich angeht. Da wirst du wahrscheinlich auch bei dir in der Biografie das ein oder andere finden, ja, wenn man das mal reflektiert. Durch meine Arbeit habe ich das so nochmal reflektiert und war wirklich schockiert, wie häufig es doch einer ganz normalen Biografie dann irgendwie angehört, dass da in Kontakt zu kommen, selber ein Stück weit Grenzverletzungen halt erfahren zu haben in dem Bereich oder sogar auch schon Übergriffe, ja. Genau, meine Kinder sind aber auch, also mein Kleinstes ist noch zu klein, das ist ein Baby, aber da fangen wir jetzt langsam vielleicht auch mit Babyschwimmen mal an oder so, aber das ist dann auch nochmal begleitet mit den Eltern. Die größere Tochter, die macht aber ja zum Beispiel Kinderturnen und Ballschule und solche Sachen. Ich achte eben als Mutter tatsächlich darauf, wie ist der Verein aufgestellt? Hat er ein Schutzkonzept? Wie wird das Thema dort kommuniziert? Ist es ein Thema? Ist es überhaupt kein Thema? Ja, da lege ich Wert drauf, weil ich sozusagen natürlich auch aus diesem Bereich da mit meiner Brille drauf schaue. Und ich kann aber andere Eltern nur dazu auffordern, dies auch zu tun. Das passiert noch viel zu wenig, weil wir das nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, die meisten haben es auf dem Schirm, wenn es um die Kirche geht, ja, dann ist das plötzlich so gleich mit verwoben. Aber das wäre sehr, mit Scheuklappen irgendwie, wäre man unterwegs, wenn man jetzt denkt, das wäre ein Problem der Kirche. Ne? Das müssen wir uns sozusagen immer mal wieder vergegenwärtigen, dass das eben Gelegenheitsstrukturen gibt im Sport, die attraktiv sind für TäterInnen. Und das ist hält mich nicht davon ab, in dem Bereich aktiv zu sein. Ich mache wirklich auch sehr gute Erfahrungen, auch sozusagen als Mitglied im Verein, sozusagen das auf offene Ohren stößt, ja. Also diese Kultur des Hinsehens und der Beteiligung, das ist schon was durchaus Anklang findet, wo immer mehr Menschen bereit sind, da glaube ich, ein bisschen mehr sich zu engagieren, mehr hinzuschauen, weil sie dann doch, glaube ich, immer mehr mitkriegen, wie wichtig das ist. Und ja, genau.
Ja, ich glaube so, also aus meiner Sicht war es auch so, das mit der sexualisierten Gewalt im Leistungssport ist irgendwie präsent, dass da jetzt immer mehr rauskommt und dass man da immer mehr denkt. Aber dass das natürlich auch im Breitensport ist, also in den ganz normalen Sportgruppen, die man mittwochs abends, freitagabends oder was auch immer hat, ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen im Hinterkopf. Also nicht im Hinterkopf, ja, sondern wird so verdrängt oder wird nicht dran gedacht. Oder also war auf jeden Fall bei mir so. Als ich mich drauf vorbereitet habe aufs Gespräch, ich war auch immer direkt im Leistungssport.
Genau. Das ist aber jetzt, jüngst durch die Zahlen sozusagen ganz klar herausgekommen, dass eben, dort in der Sicher im Sportstudie, die jetzt eben 22 rausgekommen ist, die Ergebnisse, da wurde ganz klar gesagt, also 26% der Befragten haben sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt erfahren, und zwar eben auch im Breitensport. Und 19% haben sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt erfahren. Und das ist schon, finde ich, eine ganze Menge. Ja, es ist aber auch nicht so, wie man das auch schon mal hört. Also ich habe das auf jeden Fall in meinen Schulungen manchmal schon gehört, dass es dann heißt, im Sport ist das überdimensioniert viel. Nein, das kann man auch nicht sagen. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, und es ist letztlich, kann man sagen, genau so, wie es in der Allgemeinbevölkerung vorkommt, kommt es eben auch im Sport vor oder in anderen Kontexten. Man muss aber sagen, am meisten kommt es immer noch im familiären Kontext vor. Ja? Und auch da, und das finde ich auch immer schön, da mit den TrainerInnen zum Beispiel in den Schulungen ins Gespräch zu kommen, dass sie eben auch eine ganz wichtige Vertrauensperson sind für Kinder, für Jugendliche oder auch für Erwachsene, ne? Das hört ja nicht auf sozusagen nach oben hin ins Erwachsenenalter, dass Menschen da vielleicht auch betroffen sein können. Und trotzdem ist natürlich der Kinder- und Jugendbereich immer noch mal besonders im Fokus, die besonders schützenswerte Gruppe, dass so ein Trainer, eine Trainerin zum Beispiel auch eine Vertrauensperson werden könnte für ein Kind, das sagt so, ich habe zu diesem Menschen eine besonders gute Beziehung und dem öffne ich mich jetzt. Ja? Und dann würde dieser Mensch auch davon profitieren, wenn er für dieses Thema sensibilisiert wurde, wenn er sozusagen Wissen hat zu diesem Thema, wie gehe ich damit um eigentlich, wenn sich jetzt mir gegenüber jemand öffnet. Wenn die Person, weil für diese Person bist du dann plötzlich die einzige oder die Chance, ja, dem ganzen Teufelskreislauf sozusagen den Chaos zu machen oder da sozusagen Einhalt zu gebieten, dass das Ganze dass sich jemand einmischt von außen, ne? Eine erwachsene Person. Und es gibt immer diese Angabe, die sich auf eine Studie, die schon länger her ist, aus den USA bezieht, dass man sagt, dass ein Kind muss sich 7-mal einem Erwachsenen mitteilen, bis interveniert wird. Und das weiß ich gar nicht, ob das heute noch zutrifft, ja, ob das wirklich so ist, weil wir gesellschaftlich schon uns wandeln, aber die Tendenz, die ich eben eingangs auch erwähnt habe, erstmal das zu negieren, erstmal das nicht für wahr haben zu wollen oder so, die ist eben da. Und das bedeutet, dass Menschen schon eher dazu neigen, wegzuschauen als hinzuschauen, ja, wenn sie nicht dafür sensibilisiert sind, erst recht, ja. Und das kann unfassbar wehtun und schwer sein, aber ich finde, das ist unsere Aufgabe, gesamtgesellschaftlich, jeder Einzelne, der im Sport engagiert, unterwegs ist und irgendwie aktiv ist, der sollte sich das auf die Fahne schreiben, dass man einfach in dem Moment es in Betracht zieht, ja, dass da was nicht stimmt und dem Menschen Glauben schenkt. Ja, ich sag immer, bitte schenkt Glauben. Eine Person, die sich öffnet, die sich jemandem mitteilt, der sollte Glauben geschenkt werden. Ja? Und das liegt gar nicht an uns, als die Person, der sich jetzt anvertraut wird, zu urteilen darüber, das zu bewerten oder irgendwie zu überlegen, stimmt das nicht, das ist erstmal völlig egal. Ja? Sondern das, dass das passiert, das ist erstmal gut und wichtig. Und das wird erstmal für wahrgenommen und ja, bitte Glauben schenken. Ja? Das ist auch eine Sache, die in den Schulungen häufiger mal aufkommt, so als eine der Ängste, dass man sagt, na ja, aber es gibt ja auch das Phänomen, dass jemand zu Unrecht beschuldigt wird, ja, und dass Stimmung gemacht wird gegen jemanden oder sowas. Aber man kann davon ausgehen, dass wenn ein Kind einem etwas erzählt, dass irgendwelche sexuellen Handlungen an ihm vorgenommen wurden oder ja, irgendwie solche Dinge zur Sprache kommen, dann stimmt das. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da selber immer im Hinterkopf hat, ich neige jetzt eher dazu, das sozusagen nicht für voll zu nehmen, weil ich mich dann selber davon distanzieren kann und schützen kann sozusagen, ja, und einfach diese Abwehr hat, ja, und dass man dieses überwindet und sagt, nein, ich höre jetzt zu und ich bin die Person, die möglicherweise ganz entscheidend ist für die Aufklärung. Ja.
Das sind wunderschöne Worte, die du gerade zusammengefasst hast. Und ich habe auch gerade auf die Uhr geschaut. Wir kommen so langsam zum Schluss unserer Folge. Und da möchte ich nochmal dir die Bühne geben und sagen, gibt es noch etwas, was du gerne noch sagen möchtest, worüber wir noch nicht gesprochen haben oder was du ganz wichtig findest, was nochmal gesagt werden muss, dann jetzt.
Ja, danke. Ja, also wir kennen alle Menschen, die betroffen sind und wir kennen auch alle Menschen, die TäterInnen sind. Und das ist, glaube ich, die bittere Wahrheit, der wir ein Stück weit ins Gesicht schauen müssen. Das ist, finde ich, einfach wichtig, das mitzugeben. Und dass wir, ja, also ich kann euch alle nur auffordern, euch einzusetzen für eine Kultur des Hinsehens und der Beteiligung in eurem Verein, in eurer Organisation, in der ihr Sport treibt. Jeder Einzelne ist wichtig, daran mitzuwirken. Und ich spreche immer von einer Verantwortungsgemeinschaft, die wir gesamtgesellschaftlich haben. Und je stärker und sozusagen größer diese Verantwortungsbereitschaft im Hintergrund ist, desto besser kann sie wirken. Und ja, dann muss der Einzelne, der sozusagen da auch aktiv ist, nicht ganz so viel Last vielleicht auch tragen, ja. Und wir lassen vor allen Dingen die Betroffenen nicht im Stich, wenn wir eben an der Stellschraube, an der wir wichtig sind, dann auch aktiv hinschauen und uns beteiligen. Genau, deswegen vielleicht nehmt ihr das zum Anlass, die heutige Folge mal zu nehmen, zu reflektieren. Haben wir ein Schutzkonzept? Haben wir keins? Meine Kontaktdaten habt ihr in den Shownotes und ja, ich würde mich freuen, mit euch ins Gespräch zu kommen, auch wenn ich im Moment in Elternzeit bin, aber der Nils Brunner, mein Kollege, der ist auf jeden Fall auch da und ja, genau, wir freuen uns immer auf Menschen, die sich auf den Weg machen wollen.
Ja, cool. Danke, dass du da warst. Und wie Esther gerade schon gesagt hat, schaut in die Shownotes rein. Da sind ihre Kontaktdaten, da sind Verlinkungen. Falls ihr nicht in Köln seid, werdet ihr da auch was finden, was in eurer Nähe ist. Und keine falsche Scheu. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig was gemacht haben. Das ist immer besser. Ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem gefallen, obwohl es nicht so ein lustiges Thema war wie sonst, aber dieses Mal ein dafür sehr, sehr wichtiges Thema. Ja, nochmal danke, Esther, an dich, dass du gekommen bist und wir zusammen über dieses Thema sprechen durften.
Ich danke dir für die Einladung.
Gerne. Und an alle anderen, wir hören uns demnächst. Tschüss.
Bis dahin, ciao.
Bis zum nächsten Mal beim Ladies Sports Talk, präsentiert von Einfach nur Sport.
Von Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.